Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es geht in dieser Rede von Jesus an seine Jünger und auch an noch einen weiteren Hörerkreis, die sich da versammelt hatten, wirklich so ans Eingemachte. Es geht um das ewige Leben. Woher bekommen wir ewiges Leben, echtes Leben, erfülltes Leben? In einer Zeit, das ist so meine Beobachtung, in der doch Gott für viele und in der Gesellschaft, in der Welt insgesamt, gerade in unserer westlichen Welt, oft eher so aus dem Blick gerät, tritt an diese Stelle dieser Frage nach dem ewigen Leben bei Gott oft etwas anderes. Die Sehnsucht nach Erfüllung und nach Sinn, die ist da und die wandelt sich etwas um in die Suche, ich nenne es mal so, in die Suche nach intensiven Erlebnissen, nach intensivem Leben, dem Suchen von Grenzen, auch dem Überschreiten von Grenzen, einem gewissen Nervenkitzel vielleicht, in Reisen in ferne Länder, der Suche nach Abenteuer oder auch Beziehungen werden noch wichtiger, treten an dieser Stelle. Ich erwarte ganz viel, alles von menschlichen Beziehungen oder auch die Suche nach Intensität im beruflichen Erfolg, etwas zu erreichen, weiterzukommen im Leben und auch da sozusagen immer neue Höhen zu erklimmen. Vielleicht ein konkretes Beispiel zu machen, ein Mensch, ein Mann, der mich persönlich immer sehr fasziniert hat, Reinhold Messner, sicher allen ein Begriff, ist ja wirklich eine Legende des Bergsteigens, der seit Jahrzehnten immer neue Rekorde bricht, neue Berge erklimmt und man könnte sagen, immer neue Grenzerfahrungen gesucht hat, aber doch auch mit zunehmendem Alter sinngemäß sich auch immer wieder so geäußert hat, die Berge bei aller Faszination am Aufstieg, an diesen Rekorden, sie geben mir nicht das, was ich wirklich suche, eine dauerhafte, eine innere Erfüllung. Er hat diese Erfüllung dann auch abseits des Bergsteigens gesucht, im Aufbau von Museen, in Kulturprojekten, in Bergbauernarbeit und so weiter. Aber ich glaube, am Ende dieser Suche nach Sinn in dieser Welt, nach Intensität, nach Erlebnissen, ja, nach ewigem Leben, wenn wir sie in irdischen Dingen suchen, steht doch oft oder eigentlich immer die Ernüchterung. Das war es irgendwie nicht ganz. Das gibt nur begrenzte Erfüllung. Es ist nicht bleibend, es ist nicht von Dauer und schon gar nicht ewig. Es vergeht. Und wir als überzeugte Christen und ja, die unseren Sinn, unsere Erfüllung auch im Glauben bei Gott suchen, wir wissen ja, wahres Leben gibt es in Jesus Christus, im Glauben an ihn. Eigentlich eine ganz klare, eine eindeutige Aussage und Antwort, aber wenn die so klar ist, warum tun wir und auch viele andere uns doch oft schwer mit dem Glauben? Warum machen sich nicht noch mehr Menschen auf diesen Weg nach echtem, nach erfülltem, nach ewigem Leben und suchen das bei Jesus? Ich habe in diesem Text, ja, drei Probleme, drei Hindernisse identifiziert, die ich mit euch teilen möchte, aber natürlich auch das, was hilft dazu, mit diesen Hindernissen umzugehen oder sie zu überwinden. Das Erste, wovon Jesus spricht, ist, dass man die Bibel kennen kann, aber Jesus verfehlen. Er geht ja mit seinen Zuhörern durchaus hart ins Gericht. Das sind ja ziemlich harsche Worte von Jesus. Und er kritisiert sie nicht dafür, dass sie mangelndes Bibelwissen hätten, sondern dass sie es nicht richtig verstehen, dass ihr Verständnis am Kern des Textes vorbeigeht. Ihr sucht in den Schriften, doch ihr wollt nicht zu mir kommen. So bringt er es auf den Punkt. Wenn ich das so im zeitgenössischen Kontext erkläre, dann waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, um die es hier ja geht, exzellente Kenner der Schrift. Sie haben sich wirklich dem hingegeben, mit jeder Minute ihrer Zeit, die Schrift akribisch zu studieren, also natürlich die hebräische Bibel zunächst, und auch nach ihren Regeln zu leben. Und sie waren ernsthaft bemüht, Gott zu gefallen. Und was Jesus ihnen vorwirft, ist eigentlich, dass ihr Bibelstudium letztendlich trotzdem selbstbezogen war, gesetzlich und nicht auf Gottes Herzensanliegen ausgerichtet. Er würdigt auch durchaus, auch an anderen Stellen, diesen Einsatz, diesen Eifer, diese Hingabe, ihren ernsthaften Umgang mit Gottes Wort, aber doch bricht ihm gewissermaßen das Herz, dass ihr Herz letztlich verschlossen bleibt, dass sie keinen wirklichen eigenen persönlichen Zugang zu ihm finden durch diese Schrift. Also schon damals war es so, man konnte sich mit der Bibel beschäftigen, sie gut kennen und trotzdem ihren eigentlichen Sinn verfehlen. Wenn wir auch an die Geschichte denken von der Versuchung Jesu in der Wüste, wo sein Widersacher, der Teufel, die Schriftstellen ganz korrekt wiedergibt und zitiert, aber sie eben so missbräuchlich verwendet, dass sie sich eigentlich ins Gegenteil verkehren. Und heute kann das ja genauso sein, dass Bibelwissen zum Selbstzweck wird oder einfach ja, aus Tradition gepflegt wird, eine Pflichtübung ohne Herzensbeziehung zu Jesus. Und diese trockene Schriftgelehrsamkeit äußert sich dann vielleicht daran, dass man Bibelverse auswendig kann, sich vielleicht darin zu übertreffen sucht, wer theologisch klüger ist. Ich habe ja auch ein paar Jahre Theologie an der Universität studiert, da ist das nicht völlig weit weg, dieses Thema. Aber ohne eben zu lernen, liebevoller zu sein oder vor allem selbst in der Beziehung zu Christus zu wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Das Missverständnis dahinter also, die Schrift wird zum Selbstzweck, anstatt zum Wegweiser zu Christus zu werden. Verbunden ist das mit solchen Haltungen, die wahrscheinlich auch keinem völlig fremd sind, wie Stolz oder Rechthaberei oder auch eine gesetzliche Haltung, in die man rutschen kann, indem man vielleicht penibel auf Gesetze, auf Regeln, auf Vorgaben achtet und sich von Bibeltexten eher bestätigen lässt in dieser Haltung, als sich selbst herausfordern zu lassen. Oder das berühmte Bibel-Ping-Pong, das man in bestimmten Fragen mit Versen um sich wirft praktisch und versucht, mit dieser Beweisstelle oder mit dieser die eigene Position zu untermauern, zu festigen. Und das Ziel ist letztendlich zu gewinnen, die Oberhand zu behalten, am Ende den Gewinner-Bibelvers zu haben. Aber die Haltung ist dann eher herablassend oder lieblos. Der Weg aus dem Dilemma ist, neu zu lernen, die Bibel weist eigentlich immer in ihrem Kern auf Jesus hin. Das ist ihr Sinn, das ist ihr Zweck. Martin Luther hat einen ganz bekannten Satz geprägt. Ich bin nicht sicher, ob er immer richtig verstanden wird, weil er in etwas altertümlichem Deutsch ist. Es geht in der Bibel darum, was Christum treibet. Das wird zumindest in der Theologie immer wieder zitiert und gemeint ist eigentlich ein ganz spannendes Bild dahinter. Luther dachte an Steinmetze, die aus einem großen Felsblock mit ihrem Meißel eine Figur herausarbeiten, heraustreiben. Also mir hilft das zu verstehen, dass die Bibel dazu dient, dieses Bild von Christus immer klarer und deutlicher vor unsere Augen treten zu lassen. Also wenn wir Geschichten und Einsichten, Weisheiten aus der Bibel lesen, uns mit ihnen befassen und uns etwas sagen lassen davon, tritt uns Christus klarer vor Augen. Jesus selbst redet ja viel von Mose in diesem Zusammenhang, also der Führer Israels aus der Frühzeit, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, und führt Mose als Beispiel vor Augen und als den, von dem die Schrift erzählt und der auch schon auf ihn weist. Auch an dieser Stelle ist damit gemeint, dass Mose letztendlich auch schon auf Christus weist. Vielleicht jetzt erstmal irritierend, redet Mose denn wirklich von Jesus? Konnte er ihn schon kennen? Konnte er von ihm wissen? Ein Vers aus 5. Mose 18, da sagt Mose: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte erwecken, auf den sollt ihr hören. Ein Vers, der dann später im Rückblick auf Jesus selbst bezogen würde. Und wenn wir den Blick etwas weiterspannen aufs ganze Alte Testament, finden sich unzählige Vorausblicke, Verweise, Prophetien aufs Neue Testament hin und auf Jesus selbst hin. Beispielhaft Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gerade Jesaja gilt ja als der Prophet, der schon sehr, sehr klar und deutlich und verheißungsvoll auf Jesus vorausgeblickt hat. Oder die Psalmen, Psalm 22, den Jesus selbst zitiert am Kreuz: Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das Alte Testament und Mose selbst als Vorläufer von Jesus. Mose befreit Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten, so wie Jesus uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Mose, der den ersten Bund vermittelt zwischen Mensch und Gott, Jesus, der den neuen, den ewigen Bund stiftet. Also Bibel, Lektüre, Beschäftigung mit der Bibel, um Jesus zu begegnen, nicht nur um Wissen anzuhäufen. Ein Beispiel aus der Gegenwart, auf das ich gestoßen bin, ein Mädchen aus den USA. Ein Beispiel, das, glaube ich, für viele steht, wie das Wort Gottes auch wirklich Leben verändert. Meg Glazener heißt die Frau. Sie wuchs in einem zerrütteten Elternhaus auf und ihr Vater hat ihr zeitweise sogar verboten, ja, zur Kirche zu gehen, zur Jugendgruppe, wollte ihr regelrecht den Glauben an Jesus verbieten. Und sie hat natürlich nach Orientierung gesucht, nach Anerkennung, nach Sinn und hat lange keine Antworten gefunden. Sie war dann auf einer Party, wie so viele Jugendliche, wie sie es immer wieder tat, und stieß auf einen gedruckten Bibelvers, der da lag. Ich weiß nicht, ob in der offenen Bibel oder einfach als Bibelverskärtchen, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dieser Vers traf sie zum ersten Mal so ins Herz, dass da sich was bewegt hat. Als ob ein Schalter sich umlegt und sie eine neue Gewissheit hatte, dass Gott sie ganz persönlich liebt, dass Jesus für sie gestorben ist. Und in dem Moment hat sie erkannt, dass das ihr persönlich gilt, diese Liebe von Gott, dass sie nicht nur irgendwelchen frommen, perfekten, vermeintlich perfekten Menschen gilt, sondern genau für sie, mit ihrer Unsicherheit, mit ihrem Zweifel, mit ihren Verletzungen. Und so konnte sie hineinwachsen in diese lebendige Beziehung mit Jesus. Ihr Glaube wuchs, ihr Leben veränderte sich, sie fand neue Stärke, neue Identität als Frau, die glaubt und als an einen Gott, der rettet, so hat sie es ausgedrückt. Aus dieser vermeintlich zufälligen Begegnung mit einem Wort der Schrift wurde für sie ein ganz neuer Anfang. Das zweite Hindernis zum Glauben, was Jesus thematisiert, ist, man könnte vielleicht das so sagen, falsche Prioritäten. Also, dass man seine Anerkennung eher bei Menschen sucht. Er spricht Klartext. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Also der Wunsch von Menschen, anerkannt und geehrt zu werden, wird zum Hindernis und blockiert die Beziehung zu Gott. In die moderne Zeit übertragen kann das ja in ganz verschiedenen Zusammenhängen vorkommen. Gerade auch im Online-Bereich, dass man da sehr stark Bestätigung sucht, Anerkennung, Klicks, Likes. Einfach auch in normalen menschlichen Beziehungen, dass man sehr darauf aus ist und erpicht darauf, ja, von anderen gemocht, anerkannt und geschätzt zu werden. Vielleicht deshalb sogar anfängt, ja, Geschichten über andere zu erzählen, weil es eben auch soziale Punkte bringt, beliebt macht und so eben Anerkennung sucht um jeden Preis. Und ich glaube, diese Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung, ja, nach Würde, nach Ehre, das ist etwas ganz Menschliches, ganz tief drin in uns als Menschen und ist sehr gut nachvollziehbar. Und ich glaube, auch wenn wir da bei uns schauen, auch jedem gut bekannt. Das ist so tief im Menschen verankert, dass wir das nicht einfach abstellen können. Und ich glaube auch nicht müssen. Die Frage ist, erwarten wir diese Anerkennung in erster Linie von Menschen oder erwarten wir sie von Gott? Die tiefere Ursache davon ist ja wieder so ein Stolz oder eine Hochmut, die dazu führt, dass die Menschenfurcht größer ist als die Gottesfurcht. Und so wird das Ego letztendlich zum größten Hindernis für unseren Glauben. Und ich denke, widrige Umstände und es gibt alles Mögliche, was uns den Glauben erschwert. Aber am Ende ist doch das alte Ego, der alte Adam, immer wieder das größte Hindernis. Und Jesus setzt dem entgegen, sucht die Ehre, die von Gott kommt. Ich denke auch an die Bergpredigt, da steckt das ja auch sehr stark mit drin. Sucht nach dem, was droben ist, was im Himmel ist. Sucht dort eure Schätze. Sucht diesen himmlischen Lohn. Oft heißt es vielleicht ganz einfach, dass wir immer wieder erneut dieses Gebet sprechen, das der Zöllner in Lukas 18 spricht. Gott sei mir Sünder gnädig. Wir gehen einen Weg, einen Prozess, in dem wir, glaube ich, das immer wieder neu vor Gott bringen müssen und Anerkennung bei Gott suchen. Aber ich will euch auch ermutigen, das auch zu tun. In eurer ganz persönlichen Zeit und eurer Beziehung mit Gott, ich lese gerade ein Buch, das heißt Freundschaft mit Gott, mit guten Anregungen für diese persönliche stille Zeit. Und eins, was ich davon mitgenommen habe, auch Dinge aufzuschreiben, so eine Art Gebetstagebuch, das hilft manchmal, Dinge zu Papier zu bringen. Und dann auch das aufzuschreiben, ja, was man sozusagen, wofür man um Vergebung bittet, was man bei Gott abgeben möchte, aber auch zu fragen, Gott, was war denn gut? Was hat dir denn gefallen? Und zu hören und vielleicht überrascht zu sein, dass Gott sagt, ich habe Freude daran, wie du mit dieser Person umgehst, was du für jenen getan hast, wie du da wirklich versuchst, meinen Willen und meine Liebe an Menschen weiterzugeben. Und das heißt ja ganz konkret, diese Anerkennung, diese Wertschätzung bei Gott zu suchen und zu bekommen. Ganz bildhaft habe ich es erlebt. Ich war einmal auf einer Studienreise und wir haben die Kathedrale von York in England besucht. Und was mir hängen geblieben ist, das meiste habe ich vergessen von der Führung, aber dort waren eben auch ganz weit oben in, weiß ich nicht, 12, 15 Metern Höhe diese Steinmetzarbeiten, ganz filigran, ganz klein. Und der Führer sagte uns dann, und so prächtig und fein ausgearbeitet und liebevoll gemacht, wie die Figuren sind von außen, so sind sie auch von innen, von der Seite, die niemand normalerweise sieht, die eigentlich nur die Steinmetze selbst gesehen haben und Gott. Als Ausdruck davon, dass sie diese Arbeit eigentlich auch als Gottesdienst verstanden haben und mit dieser ganz beachtlichen und beeindruckenden Kunst Gott die Ehre geben wollten und eben auch gerade da, wo es gar kein Mensch sieht. Gerade da haben sie gezeigt, Gott, das ist mir wichtig und ich will dir da Ehre geben und tue das für dich. Als drittes Hindernis die Gefahr von Selbstgerechtigkeit. Wenn Jesus von Mose spricht, spricht er ja von dem, der dir das Gesetz Gottes vom Himmel auf die Erde geholt hat. Also spricht er auch vom Gesetz an sich, von den Geboten, Regeln, Gesetzen, die Gott den Juden damals und auch der Menschheit allgemein gegeben hat. Die Gefahr, die jetzt hier darin liegt, ist, dass unser Vertrauen auf das eigene Tun, dass wir das Gesetz, die Moral Gottes schon erfüllen können, zu groß wird und wir darauf vertrauen, anstatt auf Gottes Gnade. Jesus sagt, nicht ich verklage euch, er kommt als Retter, sondern Mose selbst verklagt euch. Also vor dem Gesetz selbst merken wir scheitern daran auch immer wieder. Ich glaube, es gibt drei falsche Arten, das Gesetz zu verstehen, das Gesetz Gottes, und eine richtige. Die erste wäre, vielleicht einfach zu sagen, das Gesetz, ach ja, also ist doch letztendlich alles Quatsch, das hat so keine Gültigkeit. Also die meisten, die für die Gott kein Begriff, kein Gegenüber ist, die würden das wohl so sagen. Gesetz Gottes spielt für mich einfach keine Rolle. Was vor vielen, vielen hundert Jahren jemand in einer Wüste im Sinai von Gott meint, empfangen zu haben, spielt für mich doch keine Rolle. Die zweite Möglichkeit wäre, das Gesetz zu akzeptieren. Ich glaube, das tun auch durchaus viele, zu sagen, ja, zumindest die 10 Gebote, das leuchtet doch irgendwie ein. Das ist wichtig fürs Zusammenleben. Aber im Grunde zu denken und überzeugt zu sein, ich kriege das schon irgendwie hin. Also ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch, bin doch in Ordnung, alles okay. Etwas selbstkritischere Geister würden sagen, ich akzeptiere das Gesetz, ich lasse es stehen, ich glaube auch, das ist von Gott, und scheitern daran und verzweifeln daran. So nach dem Motto, ich schaffe es sowieso nicht, und lassen es vielleicht deshalb links liegen, weil sie merken, das kann ich so nicht erfüllen, geschweige denn das, was Jesus noch darauf setzt, eigentlich indem er das Gesetz, die Gebote noch weiter verschärft, und zu sagen, ich lass es einfach, ich gebe auf. Neben diesen drei Möglichkeiten gibt es eine vierte. Und ich glaube, das ist die Jesus uns ans Herz legt. Das Gesetz, also auch das Wort Gottes, ernst zu nehmen. Auch ehrlich eigenes Scheitern zu erkennen und anzuerkennen. Darüber nicht zu verzweifeln, sondern damit zu Gott zu gehen, seine Vergebung zu suchen und von ihm die Kraft zu bekommen, dieses Gesetz, dieses Gebot mit seiner Hilfe zu leben und immer wieder neu auch anzufangen und bei ihm neue Kraft dafür zu bekommen und so Gottes Willen zu leben. Am Anfang ging es ja, oder habe ich die Frage aufgeworfen nach dem ewigen Leben. Die Frage, ist Jesus wirklich der Weg zum Leben, die Wahrheit? Was spricht dafür? Und wenn man sich diesen Text in Johannes 5 im Kontext anschaut, führt Jesus mehrere Zeugen auf für seine Wahrheit. Einmal Johannes den Täufer, der auf ihn weist. Dann die Werke von Jesus selbst, die ihn bezeugen. Gott, der Vater, der ihn beglaubigt und bezeugt. Und eben, das war unser Abschnitt, Mose. Auch uns sind diese Zeugen vor Augen und sie stehen uns ja zur Verfügung. Sie fordern uns herauf und ermutigen uns auch, zu dieser Frage zu kommen und stellen uns auch vor diese Wahl. Auch immer wieder neu, im Kleinen, im Alltag. Wo suche ich meine Anerkennung, meine Wertschätzung? Suche ich Vergebung, Gnade bei Gott oder eher den Weg der Selbstgerechtigkeit? Und häufig eher Wissen an, das dann auch trockenes Wissen bleibt, oder strebe ich danach, Christus ähnlicher zu werden, ihn als meine Lebensquelle zu suchen und anzunehmen, immer wieder neu. Und genau dazu lädt uns Jesus ein. Kommt zu ihm, empfangt das wahre Leben. Amen.